gerade auch Investoren haben damals immer gesagt, das Team ist so einer der wichtigsten Faktoren. Und damals dachte ich immer, ich kann es noch nicht so ganz verstehen. Mittlerweile würde ich dem aber zustimmen. Ich würde sagen, das Team ist der wichtigste Faktor, noch wichtiger sogar als die Idee.
Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Founders. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar ist das Dr. Nele Stadtbäumer von dem Startup Grevy. Hi Nele, wie geht's dir?
Hi, schön heute hier zu sein. Mir geht's gut und selbst?
Auch. Als frisch gebackenes digitales Startup des Jahres, was ja den dritten Preis mit nach Hause nehmen konnte in München, habt ihr ja sehr viel Sichtbarkeit gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Hat sich das spürbar auch bei euch bemerkbar gemacht?
Vor allen Dingen würde ich sagen, in der Motivation. Also es ist einfach großartig, wenn man so einen Preis dann auch mit nach Hause nehmen darf und das auch nochmal eher zu Ende eines Jahres, dann kann man das Jahr ja auch nochmal ganz anders reflektieren. Und für uns war es auf jeden Fall ein großer Meilenstein, als auch wir haben uns einfach im ganzen Team sehr darüber gefreut, auch diese Auszeichnung mit nach Hause nehmen zu dürfen.
Wunderbar, sehr schön. Und ihr seid ja auch ein relativ jung am Markt. Ihr habt vor 2 Jahren ungefähr gegründet, ne? 2,5.
Ja, so zweieinhalb roundabout. Mhm.
Und ihr macht ja was ganz Besonderes, wo sich vielleicht auch noch gar nicht so viele Startups rangetraut haben und ihr wahrscheinlich auch die ersten waren im deutschsprachigen Markt. Wie euer Name ja schon anklingen lässt, Grevy, also es geht um Grief, um das Thema Trauern und Trauerbegleitung. Und ich hab meinen Kalender geguckt, zufällig war letzten Sonntag der Volkstrauertag. Das ist ja so ein jährlicher Gedenktag. Ich glaube, der geht aus der evangelischen Kirche hervor. Also ein Gedenktag für die Verstorbenen. Welchen Bezug oder welche Bedeutung hat denn das Thema Trauern für dich?
Ja, die ganze Idee, Trauerbegleitung mal ein bisschen anders umzusetzen und eben auch in dem Feld zu gründen, kam mir, nachdem 2019 ganz plötzlich mein Papa verstorben ist. Und dementsprechend hat dieses ganze Thema Trauer natürlich zum einen einen ganz großen persönlichen Bezug bei mir familiär, aber dann eben jetzt auch die ganze berufliche Laufbahn von mir geprägt. Und durch den Tod von meinem Papa und dadurch, dass ich dann natürlich auch viele Trauernde kennengelernt habe, gemerkt habe, wie viele sich alleingelassen fühlen auch mit der Trauer oder auch wie doch etwas, ich sage jetzt mal, alteingesessen zu dem Zeitpunkt, damals noch die Bestattungsbranche war, ist dann auch schlussendlich die ganze Idee zu Grevy entstanden, da wirklich in dem Feld was zu bewegen und zu verändern und einfach eine andere Form der Trauerbegleitung zu schaffen, damit sich eben niemand mehr alleine fühlen muss.
Und du bist ja selbst Psychologin, du hast auch promoviert in dem Fach. War es für dich einfacher, vielleicht auch mit dieser Situation umzugehen, wo du auch weißt und vielleicht auch, wie funktioniert eigentlich mein Hirn, was ist eigentlich genau gerade bei mir los? Hat dir das in irgendeiner Weise auch geholfen, dass du diesen wissenschaftlichen oder auch diesen Background hattest als Psychologin?
Ich glaube schon, dass mir das Fach Psychologie auch in meiner eigenen Trauer durchaus an der einen oder anderen Stelle geholfen hat, weil man viel natürlich über Gefühle und Gedanken und Verhaltensweisen weiß und wie das Ganze auch zusammenhängt, was dann sich in der Trauer auch einfach zeigt. Zum Beispiel Trauer zeigt sich ja oft auch ganz viel in psychosomatischen Symptomen oder in Vergesslichkeit und Co. Okay. Und das konnte ich dann natürlich alles direkt mit der Trauer in Verbindung bringen. Und ich glaube, das schafft schon viel Verständnis. Was mir vor allen Dingen aber geholfen hat, war mein Umfeld. Ich habe ganz tolle Psychologinnen, auch als Freundin natürlich vom Studium. Viele davon auch Psychotherapeutinnen mittlerweile. Und das ist natürlich ein unglaublich wertschätzendes und vor allen Dingen empathisches Umfeld, wo ich mich sehr glücklich schätzen kann. Und das hat doch auf jeden Fall geholfen und auch auf jeden Fall den Weg zu Grevy geebnet.
Und du hast aber nichtsdestotrotz, hast du natürlich festgestellt, irgendwas fehlt da. Und ich nutze am besten jetzt mal digitale Tools, um das Thema Trauern vielleicht auch in eine breitere gesellschaftliche Gruppe oder einen Kontext auch zu tragen und den Leuten da zu helfen, damit sie nicht allein sind. Oder wie genau kam eigentlich die Verknüpfung von digitalen Technologien und diesem sehr emotionalen und eigentlich menschenzentrierten Thema Trauern, wo viele ja auch alleine eigentlich durch diese Phase gehen sollen?
Ja, total. Ich bin damals auf die Suche gegangen nach Austauschmöglichkeiten mit Menschen, die was Ähnliches erlebt haben. Und tatsächlich bin ich nicht so richtig fündig geworden, denn es gab zum einen nichts in meinem näheren Umkreis. Viele Seiten hatten überhaupt gar keine aktuellen Termine online stehen. Die waren teilweise total veraltet und auch terminlich manchmal wirklich schwierig mit auch dem Berufskontext dann zu vereinen, weil die dann manchmal auch tagsüber Termine hatten und so weiter, was gar nicht vereinbar war, wenn man jetzt arbeiten geht. Und das andere war dann auch noch, dass ich festgestellt habe, es ist schwer, was außerhalb des kirchlichen Rahmens zu finden und vor allen Dingen keine einzige Lösung dann, wenn man sie im Zweifel wirklich braucht. Also Trauer kommt ja einfach, wie sie kommt und das kann man ganz oft nicht planen und das ist manchmal eben auch nachts oder einfach, wenn die Welt um uns rum still wird. Und da habe ich dann gedacht, es kann doch irgendwie nicht sein, dass es so gar nichts gibt bisher. Und als ich dann rausgegangen bin und viel eben Menschen kennengelernt habe, die Ähnliches erlebt haben, dadurch, dass ich einfach sehr offen mit dem Tod von meinem Papa umgegangen bin und das, was mir eben passiert ist und mit der Trauer das einfach erzählt habe, weil das gehört dann ja auch zu meinem Leben dazu und zu meinem Jahr 2019. Und dadurch bin ich sehr viel in Austausch gekommen mit Menschen, die gesagt haben, oh, das habe ich auch schon erlebt. Bei mir ist auch ein Elternteil verstorben oder jemanden kannten, bei dem es passiert ist. Und die Rückmeldung war wirklich fast einstimmig, dass viele eben sagen, man findet kaum was, fühlen sich total alleingelassen und es braucht da was anderes. Und so ist dann die Idee entstanden. Und gerade natürlich, für mich war es immer klar, dass wir nicht lokal was Kleines denken, sondern das Ganze eben groß denken und auch diese Vernetzung überregional schaffen wollen oder eben auch eine Lösung schaffen wollen, die 24/7 immer erreichbar ist und im Zweifel auch komplett anonym funktioniert. Denn es gibt ja auch Menschen, die möchten nicht in den direkten Austausch miteinander gehen und das muss okay sein. Und all diese Punkte haben dann dazu geführt, dass wir Grievy entwickelt haben. Damals tatsächlich noch ein bisschen anderer Form. Wir hatten auch noch organisatorische Bestandteile damals mit drin, die haben wir irgendwann rausgeschmissen, weil das dann doch zu viel wurde, wenn man sowohl so, sage ich mal, Todesfall-Checklisten und Co. da mit reinnimmt, als dann auch die Trauerbegleitung. Das war vom Entwicklungsaufwand einfach zu viel für uns als dann kleines Team, beziehungsweise anfänglich ja auch noch ich alleine. Und dementsprechend haben wir uns dann schlussendlich irgendwann beschlossen, nur auf die Trauerbegleitung zu fokussieren. Aber so ist der Weg geebnet zu der Lösung, die wir jetzt auch mittlerweile haben. Und das ist ja mittlerweile ein ganzer Blumenstrauß an Trauerbegleitungsangeboten. Mhm.
Ja, stark, dass du auch so quasi aus deiner eigenen Geschichte heraus gesagt hast, ich möchte auch anderen helfen und unterstützen und hier was wirklich Innovatives entwickeln. Und daraus ist ja die App entstanden, auch Grievy. Was genau bietet sie denn für trauernde Menschen? Was ist das Leistungsangebot?
Ja, wir haben tatsächlich mit einer App gestartet, also wirklich klassische Smartphone-App, war damals auch, als wir gestartet sind, sehr modern, so dieses ganze Mental-Health-App-Thema. Mittlerweile machen wir aber auch Vor-Ort-Begleitung und wir haben auch eine ganze Web-Lösung, also man muss sich keine App mehr runterladen. Wir betreuen ja auch viele ältere Zielgruppen, das war für uns ein ganz wichtiger Schritt, dann auch das Ganze einfach in eine sehr einfach zugängliche Web-Lösung zu bringen. Und wir haben sozusagen ein Bausteinsystem der Trauerbegleitung, weil jeder ja in der Trauer was anderes braucht. Das fängt an von Kursen, die man ganz interaktiv mit der App direkt machen kann. Die gehen so zwischen 5 und 15 Minuten zu sämtlichen Themen. Das fängt an mit Angst vor der Trauerfeier bis hin eben über Schuldgefühle ablegen, über Alkoholkonsum und Trauer ist da ganz viel mit dabei. Und das macht man, wie gesagt, ganz interaktiv. Das heißt, da steht kein persönlicher Kontakt dahinter. Was den großen Vorteil aber hat, ist es wirklich rund um die Uhr immer erreichbar und ein Zugang zu professioneller Begleitung. Und wir haben zusätzlich zu diesen Übungen und den Kursen haben wir einen ganzen SOS-Bereich, wo es rein darum geht, eben Stabilisierung und Halt wiederzugeben, Ruhe zu erfahren und da Techniken zu erlernen. Wir gehen aber auch viel in den Austausch untereinander. Und das kann zum Beispiel sein, dass wir Erfahrungsberichte von Menschen teilen, die einen Verlust erlebt haben. Die kann man dann eben rund um die Uhr lesen, teilweise auch hören. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, weil in der Trauer fragt man sich doch häufig, geht's nur mir so oder geht's auch anderen so? Bin ich verrückt? Und da ist es eben total toll, wenn man mal lesen kann, nee, okay, es geht nicht nur mir so, anderen geht's genauso, ohne dass man jetzt aktiv in eine Trauergruppe gehen muss. Vor allen Dingen, wenn es vor Ort, je nachdem, ja auch gar keine Trauergruppe gibt. Mhm. Und da machen wir eben diese Erfahrungsberichte, die wir teilen. Wir machen aber auch Trauergruppen wirklich. Die finden bei uns aktuell alle 2 Wochen statt, per Videotelefonie, aber eben auch Einzelbegleitung. Wir haben eine große WhatsApp-Community, was so ein bisschen diesen Peer-Austausch untereinander auch ermöglicht. Das ist ganz toll. Gerade auch für, wir haben viele ältere Generationen damit auch bei, auch viele wirklich 80 plus, die dann sagen, App schwierig, Web auch so, geht so ein bisschen schwierig. Aber WhatsApp, das kann ich. Also das ist dann auch nochmal eine ganz tolle Form der Begleitung. Und wir haben ein Trauertagebuch, wo man täglich eben seine Stimmung festhalten kann, das Ganze ausgewertet wird über die Zeit. Und so ist das summa summarum eben mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Angebote, die wir geschaffen haben, wo jeder dann einfach schauen kann, was passt zu mir jetzt gerade in meiner Trauer und womit werde ich abgeholt, womit fühle ich mich wohl.
Also so ein ganz großer, bunter Blumenstrauß, wie du sagst.
Ja, total.
Um das ganz individuell auch zu gestalten.
Ja,
und viel durchlebt.
Genau, und viel findet bei uns eben digital statt, also zum Beispiel ja auch die Trauergruppen, also auch natürlich die ganze 24-7-Begleitung. Wir bringen es aber auch hin und wieder immer mal in den Vor-Ort-Kontext. Also wir haben eine große Kölner Eventreihe, die jetzt dieses Jahr zum dritten Mal stattgefunden hat, Trauer am Rhein, wo wir immer in ein kölsches Brauhaus gehen und eben Trauerbegleitung mit der kölschen Kultur verbinden. Wir haben jetzt aber auch ein großes Event mit der DFB-Stiftung Egidius Braun gemacht, jetzt im Oktober, wo wir eben Trauerbegleitung und Fußball auf dem DFB-Campus in Frankfurt verbunden haben. Und es ging ein ganzes Wochenende für trauernde Familien. Und so ist das wirklich mittlerweile ein großer Blumenstrauß an verschiedenen Angeboten, wo man einfach schauen kann, was zu einem passt und wonach man sich fühlt.
Sehr, sehr, sehr cool. Und du sagtest ja, ein großer Teil sind vor allem auch ältere Menschen, die euer Angebot nutzen. Aber wie erfahren denn die davon? Ich glaube jetzt nicht, dass sie die Startup-Medien lesen oder irgendwie News-Outlets lesen. Was gibt's denn da für neue Lösungen? Wie erreicht ihr diese Zielgruppe? Das würde ich gerne wissen.
Ja, also wir haben eine sehr breit gefächerte Zielgruppe, muss man wirklich sagen. Von Teenager angefangen, beziehungsweise mit den Events für trauernde Kinder natürlich auch von Kindern aus angefangen, bis eben hoch ins höhere Alter. Und wie wir die Menschen erreichen, ist total unterschiedlich. Wir die Jüngeren vor allen Dingen natürlich gerade über die sozialen Medien viel, über Suchmaschinenoptimierung, dass man uns da wirklich auch im Netz findet. Viel der älteren Zielgruppen erreichen wir aber vor allen Dingen dadurch, dass wir mit Bestattungshäusern zusammenarbeiten. Und da ist es natürlich toll, dass die Menschen sofort eben, wenn der Sterbefall eingetreten ist oder eben wenn sie eine Vorsorge abschließen, dann eben auch schon von Grievy erfahren und die Begleitung durch die Bestattungshäuser dann auch kostenfrei nämlich nutzen können. Und so ist das eben von jung bis alt, sowohl quasi in den sozialen Medien oder online, die davon erfahren können, als natürlich dann auch vor Ort, direkt lokal im Dorf oder in der Stadt.
Das ist super. Weil ihr sitzt ja selbst in Köln, ne?
Aber genau.
Ihr erreicht ja wirklich die Leute auch auf dem Land und überall.
Ja.
Und das Thema Bestattungshäuser, wenn man jetzt daran denkt, denkt man ja, okay, sehr traditionelle, konservative Branche vermutlich, hat noch nicht so viel mit Digitalisierung zu tun gehabt. Wie waren denn die ersten Reaktionen der Bestattungshäuser, aber auch der Menschen, die es dann genutzt haben?
Man muss wirklich sagen, die Bestattungsbranche hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren sehr zum Positiven in vielen Stellen auch wirklich gewandelt, was Digitalisierung anbelangt. Ich werde es nie vergessen, wie wir ganz zu Beginn unserer Gründungsreise, da haben wir einen Digitalisierungspreis vom Bundesverband Deutscher Bestatter nämlich gewonnen. Und da wurde uns noch mit sehr viel Skepsis auch seitens vieler Bestattungshäuser eben begegnet. Und es gab aber auch ein paar, die von Anfang an eben an unsere Lösung geglaubt haben und da gesagt haben, das ist eine gute Sache, das braucht es und das ist der Weg der Zukunft. Und dann eben auch unsere ersten Kunden geworden sind. Und mit uns gemeinsam dieses Modell und dann auch unser Geschäftsmodell, was wir jetzt heute haben, geformt haben über die Zeit. Und man muss sagen, unser Geschäftsmodell, so wie es heute ist, das ist wirklich sehr gut ausgereift. Und das musste natürlich mit uns auch im Unternehmen einfach wachsen. Und wir mussten die Bedürfnisse der Bestatter und Bestatterinnen da einfach besser kennenlernen auch, wozu unsere Lösung dann auch wirklich dient und welche Probleme es auch löst, auch auf seitens der BestatterInnen und nicht nur eben auf seitens auch der Trauernden. Und das war ein sehr schöner Weg, wo wir von der anfänglichen Skepsis mittlerweile jetzt wirklich, wo wir oft auch die Reaktion bekommen haben, nee, Digitalisierung, ich weiß ja nicht, das brauchst du nicht, das muss persönlich stattfinden, bis hin heute zu, boah, das ist echt eine geniale Lösung und das ist richtig gut, das wollen wir haben. Und dieser Wandel, der hat sich vor allen Dingen auch dieses Jahr sehr stark bemerkbar gemacht und das finde ich sehr, sehr schön, dass da immer mehr diese Trauerbegleitung auch wirklich ein Teil der Bestattung wird und davon eben auch langfristig, glaube ich, nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, also super. Also ihr habt wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass der Markt sich geöffnet hat, auch für digitale Tools und ihr eine der ersten auch wart, die gesagt hat, okay, wir möchten das hier mal ein bisschen umkrempeln und einfach mehr Menschen ja Hilfestellung leisten, auch im digitalen Raum.
Und ja, das denke ich auch.
Eure Community ist ja sehr, sehr groß, wie man also von den Events auch wahrnimmt, auch ne, auf Social Media seid ihr sehr aktiv und den Fotos. Und nicht zuletzt beim Publikumspreis habt ihr auch abgesahnt, weil eure Community scheinbar auch sehr, sehr viel gewotet hat. Also auch da hat man nochmal gemerkt, ihr habt einfach ein unglaublich großes, auch vertrauensvolles Miteinander mit euren Nutzenden, dass das wirklich schon eine Community ist. Wie hat sich das so ergeben über die Jahre? Was glaubst du, waren so die Key-Aspekte oder Meilensteine, die dazu beigetragen haben, dass ihr so ein großes Netzwerk habt, so ein treues auch?
Ja, ich muss sagen, gerade beim Publikumspreis war ich echt auch nochmal wieder sehr beeindruckt von unserer Community, muss man wirklich sagen, dass das so weitreichend auch weitergetragen wurde und so viele Leute dazu auch persönlich dann geschrieben haben, dass sie es geteilt haben und weitergeleitet haben und abgestimmt haben. Das war total toll zu sehen. Und man muss sagen, Community-Aufbau ist ja wirklich was, wo viel Arbeit reinfließt und auch sehr viel Zeit und Energie, was da aber einem auch unglaublich viel zurückgibt auf der anderen Seite, gerade eben bei so einer eher, ich sag mal, digital anonymen Lösung, wie wir sie ja auch an vielen Stellen haben, wo der direkte Kontakt nicht immer an jeder Stelle so gegeben ist. Und da ist das eben ganz toll, in den Austausch zu gehen, immer Feedback einholen zu können und eben auch wirklich dieses, warum wir das eigentlich machen, dann auch nochmal richtig zu spüren. Und was man muss sagen, der Community-Aufbau, der läuft primär liegt der in meiner Hand. Das ist so mein Aufgabenfeld auch von uns drei Gründenden. Und ich habe das immer eher so nach Gefühl gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Marketing, muss ich wirklich sagen. Alles, was ich mache, ist autodidaktisch beigebracht. Und was uns aber im Team immer unglaublich wichtig war, ist, dass wir zum einen mit Gesicht auftreten. Also ich bin viel das Gesicht unserer Marke. Ich bin auch ja die Ideengeberin und mir war es von Anfang an wichtig, dann auch dazu zu stehen und das zu zeigen und zu sagen. Und das bin ich auch bis heute noch, was ja bei nicht immer gang und gäbe bei Unternehmen ist, dass eine der Gründenden dann auch noch vorne direkt frontal mitsteht, auch im Marketing. Und gerade bei uns finde ich das aber unglaublich wichtig, weil wir in so einem sensiblen Bereich unterwegs sind, dass finde ich einen ganz wichtigen Teil von Vertrauen, dass sie eben wissen, wer dahinter steht und das auch von Beginn an. Das andere, was uns immer sehr wichtig war, ist wirklich diese Authentizität dahinter auch, dass wir nur Dinge machen, hinter denen wir stehen und das mit sehr viel Feingefühl, was eben gerade wieder in diesen sensiblen Bereichen, in denen wir uns bewegen, sehr, sehr wichtig ist. Und dahingehend auch, was das Thema Community-Aufbau angeht, ich bin von Anfang an sehr offen mit meiner eigenen Verlusterfahrung umgegangen und habe dann eben Menschen mit anderen Verlusterfahrungen auch zu Wort kommen lassen bei uns. Und so ist diese Community über die Zeit mit sehr viel Kontinuität eben immer weiter gewachsen und immer größer geworden. Und wir haben einfach nicht aufgehört. Und ich glaube, gerade dieser Punkt der Kontinuität ist bei Community-Aufbau unglaublich wichtig. Und das wirklich auf allen Plattformen. Und man darf sich da nicht entmutigen lassen.
Ja, wunderbar. Das klingt wirklich, als ob du da dein Herzblut auch reingesteckt hast. Und vor allem durch deine authentische Person einfach auch die Leute dazu bewogen hast, mitzumachen und sich auszutauschen. Und ich kann mir auch vorstellen, da sind wahrscheinlich entstehen da auch mal Freundschaften, oder? Das ist nicht nur, man trifft sich einmal, sondern dass du wirklich eigentlich auch Leute zusammenbringst.
Total. Ich finde das immer sehr schön. Das erlebe ich dann auch immer wieder bei unseren Events. Die waren ja jetzt dieses Jahr auch, ist noch gar nicht so lange her, wo die waren im Oktober. Und das ist einfach total schön, wenn man dann sieht, die Leute kommen jetzt zum dritten Jahr in Folge dahin. Das ist eine feste Tradition geworden, zum Beispiel jetzt im Kölner Event zu kommen. Auch bei unserem Frankfurter Event, das hat ja jetzt zum ersten Mal mit der DFB-Stiftung zusammen stattgefunden, wo die Leute dann direkt gesagt haben, wir wollen nächstes Jahr wiederkommen. Wann findet das wieder statt? Und das finde ich schön, wenn man dann auch merkt, das schafft wirklich so einen Raum. Und das sehen wir ja auch selbst im digitalen Raum mit unserer WhatsApp-Community, wo sich Menschen dann zusammenfinden, Freundschaften entstehen, die zusammen in Urlaub fahren. Und das finde ich wirklich großartig, wenn man dadurch eben diese Verbindungen schaffen kann.
Ja, ganz, ganz toll. Und du hattest ja schon kurz angedeutet, euer Geschäftsmodell ist mit euch auch über die Zeit gewachsen. Ihr habt wahrscheinlich viele Sachen auch ausprobiert. Wie genau funktioniert das? Du hast gesagt, ihr habt Events, ihr habt die Weblösung. Was sind so die Preismodelle, die ihr habt?
Ja, das Geschäftsmodell ist wirklich mit uns gemeinsam gewachsen. Wenn man es mal mehr oder minder historisch anguckt, haben wir damals noch als B2C-Lösung gestartet mit einem klassischen Abo-Modell mit drin. Diesen B2C-Zweig, der ist bei uns komplett eingestampft eigentlich worden. Also das ist nicht mehr ein Teil unseres richtigen Geschäftsmodells. Wir sind wirklich mittlerweile eine B2B-SaaS-Lösung für Bestattungshäuser. Hospize kann auch für Unternehmen eingesetzt werden. Und das Schöne daran ist, dass wir eben mit den Bestattungshäusern auch zusammen das Modell wirklich entwickelt haben. Und Grievy als solches ist natürlich das Herz, ist und bleibt immer die Trauerbegleitung und das wird auch zukunftsträchtig immer so bleiben. Aber wir sind zusätzlich zur der Trauerbegleitung und wirklich der Nachsorge für jetzt Bestattungsunternehmen, sind wir auch ein Marketing-Tool für Bestattungsunternehmen geworden. Und da kommt nämlich jetzt genau der Twist, weil das ist natürlich das, was dann auch wieder wirtschaftlich interessant ist für die Bestattungshäuser, weil man muss hart auf hart sagen, die Nachsorge ist unglaublich wichtig und die Bestattungshäuser, die einfach das Herz am rechten Fleck haben, genug Sterbefälle haben und Co., da ist das auch der Hauptpunkt. Aber man darf natürlich nicht außer Acht lassen, auch ein Bestattungsunternehmen muss wirtschaftlich denken und agieren. Und da ist natürlich auch der wirtschaftliche Mehrwert immer auch bei unserer Lösung zu hinterfragen. Und damit sind wir mittlerweile wirklich auch eine Marketinglösung und eine SaaS-Lösung für Bestattungshäuser geworden.
Habt ihr wahrscheinlich am Anfang auch nicht so erwartet, oder? Dass sich das in diese Richtung entwickelt.
Nee, das stimmt. Das haben wir haben es uns gedacht, aber so wie es jetzt mittlerweile in der Form ist, hätte ich es damals nicht für möglich gehalten, sonst hätten wir es ja auch direkt so umgesetzt, wenn wir gewusst hätten, dass das so gut klappt.
Ja, cool. Und was glaubt ihr ungefähr, wie viel Prozent der Bestattungshäuser in Deutschland nutzen eure Lösung schon?
Ja, wir haben jetzt weit über 100 Bestattungshäuser schon an Bord. Das heißt, wir sind so bei einem relativ kleinen Marktanteil eigentlich noch von so roundabout 2%.
Okay, also noch ganz viel Luft nach oben bei den Bestattungshäusern in Deutschland.
Da ist noch Luft nach oben. Wir arbeiten da stetig dran. Ja.
Ja, aber sehr, sehr cool für die kurze Zeit, was ihr schon geschafft habt. Und du hattest eingangs erwähnt, du hast ja nicht allein gegründet, da sind noch zwei Co-Founder mit dabei, Ennis und Daniel. Wie ist die Geschichte eigentlich, wie habt ihr zusammengefunden?
Ja, das ist total, ich finde das eine sehr schöne Gründungsgeschichte, wie wir uns geformt haben und auch ein guter Tipp an alle, die zum Beispiel auf der Suche nach Mitgründenden sind, weil man muss ja wirklich sagen, Mitgründer finden ist gar nicht so leicht im Zweifel auch. Da muss viel passen, sei es von der Lebensphase, als auch von der Persönlichkeit und von den Arbeitsweisen, dass man eben auch gut über die Jahre, die es dann auch werden, zusammenarbeiten kann. Als ich damals die Idee zu Grievy hatte, das war so Ende 2019, aber bis es dann in die Umsetzung gegangen ist, war es Ende 2020, so eine Idee muss ja auch erstmal reifen über die Zeit. Und da hatte ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, okay, ich habe eine Idee, aber die Umsetzung ist natürlich schwierig von der technischen Seite her. Ich kann das Ganze inhaltlicher machen, aber ich brauche da technischen Support. Damals war es ja auch noch die Idee rein mit einer App, das heißt auf jeden Fall Programmierkenntnisse. Und ich habe dann überlegt, das war ja auch dann langsam mitten in Corona, wie finde ich jetzt Leute, die dazu Lust haben? Alle Gründungsevents waren eingestampft. Ich hatte ehrlicherweise sowieso noch recht wenig Ahnung von Unternehmensgründung und das hatte damals auch noch gar nicht so die Idee, dahinter ein Unternehmen wirklich dahinter zu setzen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, einfach mal an der FH Professoren anzuschreiben und habe mich an einen Professor gewandt von der FH Aachen, Professor Drumm, und habe einfach gefragt, ob er vielleicht jemanden kennt, der Lust hätte, sowas ein bisschen nebenher zu machen, weil ich es persönlich im Studium immer total cool fand, mal so ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln und mal so ein bisschen über den Studienrand hinaus zu schnuppern. Und er hatte dann damals direkt eben gesagt, er hätte ein Projektseminar, wo man ein halbes Jahr mit Studierenden zusammenarbeitet. Und ob ich nicht Lust hätte, daran teilzunehmen, sie hatten noch einen Slot frei. Und dann stand ich neben großen gestandenen Unternehmen, habe meine Idee einfach mal vorgestellt. Die ist zum Glück auf sehr viel Anklang gefunden. Und so haben wir dann mit 6 Studierenden damals zusammen den ersten so ganz mini-kleinen MVP-Prototypen mal entwickelt. Und tatsächlich Inis und Daniel waren 2 dieser 6 Studierenden. Und ich habe direkt gemerkt, okay, die Atmosphäre zwischen uns ist super, die Zusammenarbeit klappt super, die waren total motiviert. Und dann habe ich die beiden einfach gefragt, ob sie Lust hätten, längerfristig daran mit mir zu arbeiten. Sie haben ja gesagt und seitdem arbeiten wir zusammen. Wow. Mittlerweile ist das jetzt schon eine ganze Zeit her, was echt schön ist. Und ich hätte wirklich keine besseren Mitgründer finden können. Also wir sind ein unglaublich harmonisches Team, wir können aber auch sehr hart diskutieren, aber immer total respektvoll. Und das ist so wichtig. Und damals, als wir wir sind ja komplett investorenfrei, sag ich mal. Also wir sind komplett gebootstrapped. Aber wir haben damals natürlich auch immer wieder Gespräche mit Investoren geführt. Und die haben uns auch gesagt, die Idee hat großes Potenzial. Ihr solltet da am Ball bleiben und das ausschöpfen. Und so ist schlussendlich dann auch eben es zur Gründung gekommen und dass wir das jetzt alle in Vollzeit machen. Und gerade auch Investoren haben damals immer gesagt, das Team ist so einer der wichtigsten Faktoren. Und damals dachte ich immer, ich kann es noch nicht so ganz verstehen. Mittlerweile würde ich dem aber zustimmen. Ich würde sagen, das Team ist der wichtigste Faktor, noch wichtiger sogar als die Idee. Und das hat sich bei uns auf jeden Fall bewahrheitet und kann ich nur empfehlen, darauf gut zu achten, wen man sich damit an die Seite holt.
Wow, das klingt eigentlich fast wie ein Spaziergang. Ach, dann habe ich den Professor angeschrieben, dann war ich da, hab gepitcht und habe die zwei gefunden und jetzt machen wir ein Team-City.
Ja, das war wirklich sehr viel Glück. Toll.
Ja,
vielleicht auch Schicksal. Ich meine, die ganze Idee ist ja auch wirklich aus einer nicht so schönen Erfahrung, einer schrecklichen Erfahrung sogar entstanden. Und habe ich gedacht, vielleicht sollte es dann einfach so sein. Dann, ne?
Ja, super. Vor allen Dingen, dass das ne auch so hält, weiß man ja auch immer nicht, ne, wenn man eine Idee startet, man lernt sich dann erst kennen, ihr kanntet euch vorher nicht und scheinbar aber habt ihr eure Aufgabenbereiche gut aufgeteilt, kennt eure Stärken und seid aber auch alle auf Augenhöhe unterwegs. Ich habe euch ja auch kurz in München alle gesehen, also starkes Team und sehr, sehr verdient auch, dass ihr diesen Preis mitgenommen habt auf der Bits and Pretzels.
Vielen Dank.
Und du hast ja so schön gesagt, ihr seid investorenfrei oder gebootstrapped.
Ich habe das falsche Wort, gebootstrapped.
Ich finde das sehr schön, ich werde das, glaube ich, übernehmen. Das ist ja mittlerweile, ist das ja auch anerkennenswert, wenn Startups sagen, ich möchte keine Investoren, weil ich möchte mir die Freiheit lassen und ich möchte mir nicht reinreden lassen, ich möchte nicht den Druck, also es hat ja ganz, ganz viele Vorteile auch, keine Investoren sich ins Boot zu holen. Und ihr habt es geschafft, quasi auch in kürzester Zeit dann auf den Markt zu gehen und eigene Umsätze zu generieren. Was würdest du rückblickend sagen, was waren so vielleicht die wichtigsten Learnings oder was habt ihr denn richtig gemacht aus dem Gefühl heraus, warum das so geklappt hat auch so schnell?
Ja, ich sollte dazu sagen, es ist nicht so, als hätten wir nie überlegt, Investoren und einfach Fremdkapital mit aufzunehmen, investorenseitig. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern wir haben das überlegt und hatten auch ursprünglich mal gedacht, wir machen jetzt eine Finanzierungsrunde. Tatsächlich hat sich die genau zu dem Zeitpunkt, wo wir dachten, wir wollen eine Finanzierungsrunde machen, hat sich aber die wirtschaftliche Lage ganz stark verändert. Und uns wurde sogar seitens Investoren oft geraten, versucht, so viel Fremdkapital wie möglich aufzunehmen, ohne Equity abzugeben. Mhm. Und das hat uns dann doch nochmal sehr zum Umdenken gebracht. Und wir haben uns dann doch spontan noch auf das Exist-Gründerstipendium beworben, was wir eigentlich nicht geplant haben, weil wir bisschen schneller auch losrennen wollten. Und wir haben uns dann aber doch noch auf das Stipendium beworben, haben es tatsächlich auch bekommen. Es hat relativ lange gedauert, aber wir haben es bekommen und sind dann mit dem Stipendium auch in Vollzeit reingesprungen. Ich war dann gerade fertig mit meinem Doktor, Inis und Daniel mit dem Studium. Und so konnten wir erstmal schon während der Exist-Zeit direkt gründen und direkt unser Produkt auch schon launchen, weil wir waren zu dem Stand, wo wir Exist bekommen haben, rein von der Produktseite relativ weit. Und wir haben dann mit dem B2C-Modell gestartet und haben dann aber relativ schnell gemerkt, wenn wir das ohne Fremdinvestment von Investoren weitermachen wollen, dann wird das mit B2C nichts. Da sind wir zu langsam und da bräuchten wir das Fremdkapital auch. Und das haben wir zum Glück sehr schnell dann auch gemerkt, realisiert und haben gedacht, okay, wir müssen umschwenken. Zu dem Zeitpunkt kamen auch schon die ersten Anfragen von Bestattern rein. Wir hatten da die ersten Kontakte und haben dann gedacht, okay, wenn gebootstrapped, dann müssen wir den B2B-Weg gehen und haben das einfach mal angetestet, haben die ersten Cold Calls gemacht, haben die ersten Kontakte gemacht und tatsächlich auch die ersten Kunden abgeschlossen, um einfach mal anzutesten, wäre das überhaupt ein Weg, der funktioniert und möglich ist. Und dann mussten wir uns, so in dem letzten Halbjahr von Exist, mussten wir uns dann die harte Frage stellen, okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Option eins ist, wir stellen jetzt eine Vollzeitstelle dafür ab, einfach eine Investmentrunde zu machen und zu raisen. Oder aber wir stecken die ganze Zeit, anstatt in Investorensuche, stecken wir jetzt einfach Vollgas in Sales, weil rein rechnerisch, rein hypothetisch sah es auf dem Papier so aus, dass es klappen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt volles Risiko und stecken einfach die Gesamtzeit einfach, anstatt in die Investorensuche, stecken wir die Gesamtzeit einfach in Sales und gehen volles Risiko rein. Und das hat tatsächlich geklappt. Aber wir haben es eben auch durchgerechnet. Wir haben uns die Zahlen sehr genau angeschaut und haben eben gesagt, mit so und so viel Zeit müsste es hinkommen, dass wir es schaffen. Und das hat glücklicherweise dann auch geklappt. Aber war auch kein leichter Weg. Also wir haben schon sehr viel Zeit und vor allen Dingen Energie in der Phase dann auch da reingesteckt und wirklich Vollgas gegeben.
Ja, super gut, weil auf kurz oder lang auch mit Investorengeld hättet ihr natürlich trotzdem Sales machen müssen.
Genau.
Aber so habt ihr es erstmal getestet und geschaut, wie reagieren die auf uns, schaffen wir es, die zu überzeugen, und es hat sich wohl sehr, sehr, sehr gelohnt.
Ja, und man muss wirklich sagen, ich finde, dieser Bootstrap-Weg, der wird oft zu wenig thematisiert, weil als wir in den ganzen Startup-Programmen drin waren, gab es eigentlich immer nur den Weg entweder mit Business Angels oder dann auch Business Angels plus VC-Case. Mhm. Und es wurde, finde ich, oft gar nicht dieser Weg Bootstrap überhaupt mal aufgemacht. Und ich glaube aber natürlich, der funktioniert nicht für jedes Produkt. Gerade wenn man an Hardware und Code denkt, da braucht man Fremdkapital auch in höheren Summen. Das geht dann gar nicht so. Oder wenn man sehr, sehr schnell skalieren muss. Das war aber für unseren Markt nicht so passend, muss man sagen. Ich finde, man muss sich das immer sehr vom Produkt und dem Team und dem Markt dann auch von der Seite aus anschauen, welche Finanzierung da wirklich Sinn macht. Und ich finde es schade, dass dieser Bootstrap-Weg so wenig thematisiert wird, weil der hat einen großen Vorteil, und zwar, man muss sehr schnell selber laufen lernen und sehr schnell Vertrieb machen. Und das ist etwas, was viele Teams auch zu Beginn vernachlässigen, weil das eben auch im Zweifel ein unangenehmer Weg ist. Aber wenn man komplett selber finanziert ist, dann gibt es keine Wahl. Dann muss man das machen und das auch in einem hohen Tempo. Und das hat dadurch, finde ich, auch viele Vorteile.
Absolut. Also man, wie du sagst, man lernt sehr schnell selbst zu laufen und sich nicht auf irgendwie den Geldhahn eines Investors irgendwie drauf zu verlassen.
Genau.
Und vor allem ist ja auch so, dass ganz viele Startups sind ja auch gar kein VC-Fall. Es ist ja auch einfach so. Ganz viele denken, ja, das ist der einzige Weg. Aber ganz viele Investoren sagen, nee, ich habe ja auch die Voraussetzungen. Ich will ja auch vielleicht in 6, 7, 8 Jahren wieder verkaufen und dann aber auch so einen Return on Invest kriegen. Deswegen ist natürlich super wichtig, dass man sich als Team von Anfang an auch klar ist, wo wollen wir damit hin? Wollen wir vielleicht auch ein stabiles Business aufbauen, wo wir 15, 20 Jahre in der Geschäftsführung sind? Oder ist es das Ziel, ganz, ganz schnell zu verkaufen? Ne? Das sind ja so ganz viele Sachen, die muss man sich durch den Kopf gehen lassen, bevor man sagt, ich möchte einen VC oder nicht.
Genau, eben. Das finde ich total wichtig, dass man sich das einmal teamintern fragt, was eigentlich so die persönlichen Wege sind. Und dann eben aber auch rein vom Geschäftsmodell her, gibt das Geschäftsmodell und der Markt das überhaupt her, dass wir so schnell in dem Tempo skalieren und auch die Größenordnung erreichen.
Ja, von daher auch gut durchdacht hier an dieser Stelle, ne? Also du kannst wirklich als Best Practice zum Beispiel hier ganz viele andere Gründerinnen hier auch beratend zur Seite stehen.
Gerne. Ich meine, das war ja auch ein Beispiel. Also wir haben das ja alles selber einfach so learning by doing gelernt. Das ist jetzt mittlerweile klingt das so leicht, aber das war schon ein langer und wilder Weg dann auch an vielen Stellen, der sehr viele harte Entscheidungen auch gefordert hat. Aber hat bisher ja gut geklappt.
Ja, durchaus. Und du sagtest ja auch, wir hatten noch öffentliche Förderung neben dem Exist-Gründungsstipendium. Auch habt ihr den Gründungspreis gewonnen vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Das kam, glaube ich, nach dem Exist oder war das parallel?
Oder währenddessen. Müsste ich jetzt auch nochmal genau nachgucken.
Ja. Von daher sind das ja auch Möglichkeiten, wie man sich über Preisgelder von der öffentlichen Hand auch nochmal so einen kleinen Puffer verschaffen kann.
Absolut.
Und jetzt steht ihr quasi in einem Team mit, ihr seid ungefähr 14 Personen, sagtest du, glaube ich. Was würdest du sagen, was sind denn so eure drei Zutaten gewesen, warum ihr so erfolgreich auch durchgestartet seid? Was würdest du rückblickend sagen?
Ich glaube, das, was bei uns sich wirklich ausgezahlt hat, ist das zum einen das Durchhaltevermögen, weil gerade unser Markt und die Branche auch sehr viel mit Vertrauen arbeitet und da einfach am Ball zu bleiben und auch die Leute, die einfach skeptisch waren zu Beginn, nicht als harte Kritiker oder sowas wahrzunehmen, sondern einfach konstruktiv mitzunehmen und einfach über die Zeit beständig und am Ball bleiben, immer wieder auf Messen auftauchen, immer wieder freundlich Hallo sagen. Das war eine der, würde ich sagen, Kernzutaten bei uns. Und die zweite ist auf jeden Fall das Team. Also ohne Ines und Daniel wäre ich niemals an diesem Punkt und wären wir niemals an diesem Punkt gelandet. Und natürlich alle Mitarbeitenden, die wir bis dato auf dem Weg, die uns begleitet haben und mit an unserer Seite waren. Und das Dritte, würde ich sagen, ist wirklich Mut, Dinge neu zu denken und das in allen Formen und auch Wege zu gehen, die vielleicht irgendwie in erster Linie mal unangenehm sind oder komisch scheinen. wir haben uns von der Branche nicht beirren lassen und sind einfach von Anfang an mit einem anderen Branding, einem anderen Auftreten da reingegangen. Und das hat uns total in die Karten gespielt und hat eben auch eine ganze Marke aufgebaut, die es so bisher noch nicht gab. Und auch in einer ganz neuen Form. Und das eben einfach mit sehr viel Empathie und sehr viel Feingefühl, aber auch mit ganz viel Mut, einfach mal Dinge ein bisschen anders zu machen und neu zu denken. Zum Beispiel Trauerbegleitung mit Fußball zu vereinen. Das ist sowas, da gucken auch ganz viele am Anfang sehr, sehr kritisch und denken, wie soll das denn gehen? Aber das einfach mal zu machen und eben ein schönes Design zu wählen, bunte Farben anstatt das klassische Schwarz, was man vom Bestattungsmarkt immer kennt und so weiter und so fort. Das sind manchmal ganz viele Kleinigkeiten, die dann aber im Gesamtbild eben dann auch eine Marke ausmachen. Und ich würde sagen, das waren so drei der vielen Kernzutaten, die es bei uns braucht, damit wir den Weg gehen konnten, den wir bisher gegangen sind.
Ganz, ganz toll. Vor allem, da sind ja auch ganz viele einfach Gefühle oder menschliche Charaktereigenschaften, die man dann eigentlich mitbringt. Das sind gar nicht so die externen Faktoren, die du auch gerade aufgezählt hast, sondern auch das Vertrauen in sich selbst, in das Team, aber auch vielleicht die Selbstsicherheit zu sagen, ja, wir möchten diesen Markt mal ein bisschen aufbrechen, mal was neue Wege gehen. Und das habt ihr auch sehr überzeugend bisher gemacht. Und wenn du darauf zurückblickst, seit 2019 hast du ja gesagt, hast du auch diese Idee in dir getragen. Und das sind jetzt doch schon mehr als 5 Jahre, dem Weg deiner Gründung und als Unternehmerin, Geschäftsführerin. Was würdest du sagen, was war denn so der mutigste Schritt auf dem Weg zur Gründung? Oder als Gründerin? Vielleicht war es auch erst das, was du vorgestern gemacht hast. Gibt es da etwas, wo du auch besonders stolz drauf bist?
Ich glaube, so den einen mutigen Schritt wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Es waren wirklich ganz viele und es waren auch in jedem Jahr ganz andere. Also wenn ich jetzt zurückgucke, der Schritt, den ich dann irgendwie 2019 gegangen bin, zum ersten Mal einfach das so ein bisschen anzudenken überhaupt, beziehungsweise 2020 einfach mal mit der Idee wirklich rauszugehen, war zum damaligen Zeitpunkt natürlich irgendwie mutig, kommt mir heute aber vor, wie ja, ist ja ganz normal. Und das heißt, so, man wächst natürlich auch an seinen Aufgaben und man muss ja als Gründerin wirklich permanent seine Komfortzone verlassen. Und ich habe auch das Gefühl, die verschiebt sich dadurch einfach immer weiter und wird immer größer. Ich würde sagen, was einer der mutigsten Schritte war, die wir gegangen sind, ist, als wir damals eben diese Entscheidung getroffen haben, bootstrapped, ja, nein, schaffen wir das? Weil das war zum ersten Mal auch ein Moment, wo ich hatte noch nie in meinem Leben Existenzängste gespürt, aber zu dem Zeitpunkt wirklich schon einmal, als dann auch Exist auslief und wir immer noch in dieser Phase waren, okay, wir beziehen jetzt noch kein Gehalt, aber wir können es schaffen bis dahin, dass es klappt. Und das war natürlich wirklich, finde ich, ein sehr, sehr mutiger Sprung und ich würde auch sagen, bisher der mutigste, weil wir in dem Moment einfach total an uns im Team geglaubt haben und an unsere Lösung, dass das funktioniert. Und wir es natürlich auch in den Zahlen gesehen haben, aber es war eben nur eine Rechnung basierend auf den Zahlen, die wir bisher hatten. Das würde ich sagen, war einer der mutigsten Schritte und ich würde auch sagen, dieses Jahr sind wir viele mutige Schritte gegangen, weil dieses Jahr sind wir sehr stark gewachsen und wir hatten damit verbunden aber auch einige Wachstumsschmerzen und mussten eben auch an der einen oder anderen Stelle mal eine schwierige Entscheidung treffen, uns mal von Kooperationspartnern trennen und Co., wo wir einfach gemerkt haben, die Werte stimmen hier nicht mehr so überein und wir haben mittlerweile eben auch eine Größe, wo wir auch vorsichtiger sein müssen, mit wem wir zusammenarbeiten und was wir tun und machen. Und da waren ganz, ganz viele wichtige Learnings drin und eben auch schwere Entscheidungen, die auch ehrlicherweise sehr, sehr viel Mut gekostet haben und uns auch in der Führungspersönlichkeit einfach nochmal total verändert und geschärft haben und weiterentwickelt haben. Und das würde ich sagen, diese schwierigen Entscheidungen von diesem Jahr, als dann eben auch den Schritt mit dem Bootstrap, würde ich sagen, waren unsere mutigsten Entscheidungen bisher in der Greevy-Geschichte.
Kann man ja nur sagen, ihr seid gewappnet für die Zukunft.
Ja, ich hoffe, wir wachsen mit.
Stichwort Zukunft. Was ist denn eure Vision? Wo seht ihr Greevy in 5 Jahren?
Wir sind jetzt schon der Marktführer in der digitalen Trauerbegleitung in der Dachregion. Und ich würde hoffen, und unsere Vision geht dahin, dass wir eben außerhalb der Dachregion auch agieren. Also wir wollen natürlich in der Dachregion nach wie vor den Wachstumskurs beibehalten, den wir jetzt gerade haben. Und Ich würde mich aber freuen, wenn wir eben über die deutschen, sage ich mal, deutschsprachigen Grenzen dann auch hinausgehen und eben die ersten Steps Richtung Internationalisierung gehen. Das ist das, was uns jetzt in den nächsten Jahren viel beschäftigen wird.
Gibt es denn eure Lösung auch schon in anderen Sprachen oder ist es bisher auf Deutsch?
Noch nicht. Noch ist die wirklich rein deutschsprachig. Wir haben jetzt bald kommt die englischsprachige Version auch raus. Und dann mal schauen, was die nächsten Steps so bringen werden.
Dann wird Europa auf jeden Fall der Zielmarkt Nummer 1.
Unter anderem, ja.
Sehr, sehr schön. Ganz, ganz toll, Nele. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, deinen Weg als Gründerin bisher von Grevy und auch deine persönliche Geschichte auch erzählt hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen beiden Co-Foundern, mit deinem Team und dass ihr weiterhin diese positive Energie, die du verstrahlst, auch weiterhin nutzt, um erfolgreich zu sein und ganz viele trauernden Menschen auch ein neues Tool an die Hand gibt, damit sie auch durch solche schwierigen Phasen nicht alleine kommen müssen. Also von daher, wir drücken ganz, ganz fest die Daumen und wir hoffen, dass wir bald mehr von euch hören werden.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und danke, dass ich da sein durfte.
Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast@femalefounders.digital.